Deutschlandfunk. Umwelt und Verbraucher.
Dazu begrüßt sie Susanne Kuhlmann. Guten Tag. Ohne die Corona-Pandemie hätte heute die Klimakonferenz der Vereinten Nationen in Glasgow begonnen. Ohne Vertreter der USA, denn das Land hat das Pariser Klimaabkommen gerade verlassen. Mit dem künftigen amerikanischen Präsidenten Joe Biden komme demnächst aber wieder Schwung in die internationale Klimapolitik, sagt Lutz Weischer von German Watch. Einzelheiten gleich im Gespräch mit ihm. Außerdem im Programm: in Spanien nur noch schweigend, Forscherideen zum Metrofahren in Corona-Zeiten. Schuppentiere in Südafrika, gefährlich und begehrt, aber wegen Corona vielleicht weniger gefährdet. Und im Verbrauchertipp geht es um Restschuldversicherungen. Nach dem Ausstieg nun der Wiedereinstieg. Vor einer knappen Woche haben die USA offiziell das Pariser Klimaschutzabkommen verlassen. So lange dauerte es von der entsprechenden Ankündigung des US-Präsidenten Donald Trump nach seiner Wahl vor 4 Jahren bis zum Vollzug. Wissenschaftliche Erkenntnisse zur Erderwärmung seien Ansichtssache, so seine Begründung damals. Ganz anders die Töne, die nun vom künftigen Präsidenten Joe Biden kommen. Klimaschutz solle wieder eine wichtige Rolle in der US-amerikanischen Politik spielen, kündigte er an. Am Tag 1 seiner Amtszeit sollen die USA ins Pariser Abkommen zurückkehren. Heute Vormittag sprach ich mit Lutz Weischer von der Nichtregierungsorganisation German Watch und fragte ihn, wie viel Zeit nötig ist, um alles wieder zurückzudrehen.
Das geht deutlich schneller. Die Regeln des Abkommens da sind ziemlich klar. Joe Biden kann dem Abkommen wieder beitreten, indem er einfach ein Schreiben an den UN-Generalsekretär schickt am ersten Tag seiner Amtszeit, also am 20. Januar. Und dann dauert es 30 Tage, bis die USA wieder Mitgliedstaat des Pariser Abkommens sind. Das heißt, sie werden dann 3,5 Monate nicht Mitglied gewesen sein. Das ist jetzt formal für den internationalen Klimaprozess eine kurze Zeit und verschmerzbar. Das eigentliche Problem ist natürlich, was in 4 Jahren Trump in der Klimapolitik insgesamt passiert ist, mehr als diese formale Frage der Mitgliedschaft im Pariser Abkommen.
Werfen wir einen Blick zurück. Was hat sich denn in den USA klimapolitisch in den vergangenen 4 Jahren getan?
Trump hat nichts unversucht gelassen, einerseits die Klimawissenschaft zu diskreditieren, das hatten Sie kurz schon angesprochen, klimawissenschaftliche Erkenntnisse zu leugnen. Und umweltpolitische Regulierungen, die insbesondere unter Obama erlassen worden waren, zurückzunehmen und sozusagen wieder das Feld zu öffnen für mehr fossile Brennstoffe, höhere Treibhausgasemissionen. Das ist ihm nur zum Teil gelungen, muss man dazu sagen. Trump hatte versprochen, die Kohle zurückzubringen in den USA. Das ist ihm nicht gelungen, ganz einfach, weil Kohlekraft sich nicht mehr rechnet, erneuerbare Energien viel günstiger sind. Aber natürlich auch, weil es viele Bundesstaaten gibt, viele Unternehmen, viele Investoren, viele Städte in den USA, die weiterhin in Richtung Klimaschutz gehen wollten und dafür auch Spielräume hatten, auch in den letzten 4 Jahren. Trotzdem war Trump jemand, der der Klimapolitik massiv geschadet hat und einfach 4 Jahre lang dagegen gearbeitet hat.
Was wissen Sie über die Pläne, die der künftige Präsident, die Joe Biden, hat?
Ja, die klimapolitischen Pläne sind ziemlich detailliert bekannt. Das liegt auch daran, dass Klimaschutz ein sehr großes Thema im Wahlkampf war, das mittlerweile in der Demokratischen Partei und in ihrer Wählerschaft die Bekämpfung der globalen Klimakrise richtig eine Priorität ist, mit der man auch Leute mobilisieren kann, Wahlen gewinnen kann. Deswegen gibt es hier ein detailliertes Programm. Dazu gehört unter anderem, dass Biden bis 2035 komplett CO2-freie Stromerzeugung erreichen will und bis 2050 Klimaneutralität und dafür 2 Billionen US-Dollar investieren möchte.
Wie viel davon er umsetzen kann, das hängt ja unter anderem auch von der Zusammensetzung des Senats ab.
Ja, das stimmt. Joe Biden braucht, um sein Klimaprogramm vollständig umsetzen zu können, eine Mehrheit im US-Kongress. Und wie das im Senat ausgehen wird, ist ja noch unsicher, weil das von den Stichwahlen in Georgia Anfang Januar abhängt. Und selbst wenn er die oder wenn die Demokraten die gewinnen sollten, wäre die Mehrheit im Senat ja sehr, sehr knapp. Der US-Präsident hat trotzdem sehr viel Spielraum. Einerseits ist es möglich, im Senat Mehrheiten zu finden für zum Beispiel die Förderung erneuerbarer Energien oder andere Aspekte der Klimapolitik. Denn die Förderung erneuerbarer Energien hat eben auch unter republikanischen Senatoren durchaus viele Freunde, weil hier zukunftsfähige Arbeitsplätze in ihren Bundesstaaten dranhängen. Vor allem hat der US-Präsident aber einfach auch viel Spielraum ohne den Senat. Er kann die internationale Politik bestimmen, das heißt auch die internationale Klimapolitik. Er kann entscheiden, ob es noch Genehmigungen gibt für die Förderung fossiler Brennstoffe. Er kann den Bundesstaaten wieder mehr Spielraum geben, ihre eigene Klimapolitik zu machen. Zum Beispiel Kalifornien geht ja meistens weiter als die Bundesebene. Und er kann vor allem auch viele der Luftreinhalteregelungen, mit denen man auch die Treibhausgasemissionen einschränken kann, wieder in Kraft setzen oder weiter verschärfen, die Obama geschaffen hatte. All das zusammen heißt, Joe Biden kann vieles machen. Es gibt eine Analyse, dass es 56 verschiedene Politikmaßnahmen gibt im Klimabereich, die ziemlich wirksam wären und die Joe Biden in seinem Programm stehen hat und die er alle ohne den Senat in Kraft setzen kann. Trotzdem muss man sagen, damit ändert sich die Richtung und damit kommt wieder Schwung in die amerikanische Politik. Damit werden die Emissionen sinken, aber komplett die Ziele zu erreichen, die Joe Biden sich gesetzt hat, wird nicht gehen, ohne auch Mehrheiten, um Gesetze verabschieden zu können. Also Mehrheiten im Senat. Und dann kommt es eben auf die Wahlen in 2 Jahren an und darauf, dass die Mehrheit, die wir in der amerikanischen Bevölkerung in jeder Meinungsumfrage für Klimapolitik sehen, sich dann auch in der Mehrheit im Senat widerschlägt.
Was kann denn Europa im Allgemeinen und Deutschland im Besonderen von der künftigen US-Klimapolitik erwarten?
Wir können erwarten, wieder einen ernsthaften Gesprächspartner auf der anderen Seite des Atlantiks zu haben. Die EU macht sich ja unter der Überschrift European Green Deal gerade auf dem Weg, ebenfalls Klimaneutralität zu erreichen, eine Kreislaufwirtschaft zu werden, die eigenen Klimaziele zu erhöhen. Und das geht natürlich im Zusammenspiel mit anderen großen Volkswirtschaften und anderen großen Verursachern von Treibhausgasemissionen einfacher. China hat ja angekündigt, jetzt in eine ähnliche Richtung zu gehen. Und wenn die USA jetzt noch dazukommen, dann entwickelt das Ganze viel mehr Schwung. Und gleichzeitig muss man aber auch warnen, die EU darf sich jetzt nicht zurücklehnen. Die EU hat im letzten Jahr gezeigt, dass sie wirklich auch die Klimapolitik international mitnehmen kann, dass ihre Ankündigung, treibhausgasneutral zu werden und höhere Klimaziele zu setzen, andere mitgenommen hat. Wir hatten ja einen richtigen Dominoeffekt. Erst die EU, dann China, Südafrika, Südkorea, Japan, die jetzt alle solche Ziele zur Klimaneutralität oder CO2-Neutralität angekündigt haben. Jetzt zu glauben, jetzt sind die USA zurück und jetzt gibt es wieder amerikanische Leadership und wir können da jetzt weniger aktiv werden, das sollte man gerade vor dem Hintergrund der Mehrheitsverhältnisse im Senat nicht tun. Wir brauchen auch weiterhin eine klare und ambitionierte europäische und deutsche Klimapolitik, die auch international wirkt.
Genau heute hätte im schottischen Glasgow die Klimakonferenz der Vereinten Nationen beginnen sollen, die ja wegen der Corona-Pandemie um ein Jahr verschoben worden ist. Dann wieder mit den USA am Verhandlungstisch?
Ja, genau. Das wären jetzt die eine Verhandlungsrunde gewesen, wo formal die USA gefehlt hätten zum Paris-Abkommen, weil es eben genau in diesem 3,5-Monats-Zeitraum gewesen wäre, wo sie nicht Mitgliedstaat sind. Das wird jetzt anders sein. Das ist ganz klar so, im Klimaschutz zählt jeder Monat, jedes Jahr und deswegen ist so eine Verschiebung natürlich problematisch, aber gleichzeitig diese Verschiebung im jetzigen Kontext hat eben auch eine positive Seite, nämlich dass wir dann bei der nächsten Klimakonferenz eine US-Regierung wieder am Tisch haben können, die handlungsfähig und handlungswillig ist und damit hoffentlich auch viele andere Staaten, die jetzt vielleicht sich diesem Dominoeffekt, den ich gerade beschrieben habe, noch nicht angeschlossen haben, bis dahin auch noch umsteuern können und mit einer ambitionierteren Verhandlungsposition dann im kommenden November nach Glasgow kommen.
Was den internationalen Klimaschutz betrifft, hat Lutz Weischer von German Watch einen optimistischen Blick in die Zukunft geworfen, die der künftige US-Präsident Joe Biden mitgestaltet. Auch Bundesumweltministerin Svenja Schulze sieht nach der Wahl Joe Bidens zum neuen US-Präsidenten neue Chancen für den Klimaschutz. Mit einem Präsidenten Joe Biden und einer Vizepräsidentin Kamala Harris werden internationale Zusammenarbeit und engagierte Klimapolitik ins Weiße Haus zurückkehren, sagte die SPD-Politikerin der Deutschen Presseagentur. Und weiter: Ich freue mich auf die wiederbelebte Zusammenarbeit mit Washington und setze darauf, dass die US-Regierung zu einem starken Verbündeten beim Klimaschutz und dem ökologischen Umbau der Weltwirtschaft wird. Busse und Bahnen sind in Zeiten des Coronavirus kein idealer Ort. Vor allem während des Berufsverkehrs sitzen oder stehen die Menschen dicht an dicht. Das ist in Spanien nicht anders als bei uns. In öffentlichen Verkehrsmitteln gilt dort wie hier eine Maskenpflicht. Nun ruft der spanische Oberste Rat für die wissenschaftliche Forschung Fahrgäste dazu auf, zusätzlich in Bus und Bahn zu schweigen. Das senke den Ausstoß von Aerosolen erheblich, was das Corona-Ansteckungsrisiko mindere. Aus Madrid, Oliver Neuroth.
Die Metro von Madrid ist alles andere als ein Ort der Ruhe, zumindest zu den Stoßzeiten. Bahnen kommen fast im Minutentakt. Wer sich mit jemandem auf dem Bahnsteig unterhalten möchte, muss laut sprechen. In der Metro selbst sowieso. Er spreche definitiv lauter in der Metro, sagt dieser Pendler. Das gilt auch für Telefonate. Klingelt das Handy während der Fahrt oder ruft ein Passagier jemanden an, redet er normalerweise deutlich lauter als sonst. Und könnte damit eine Gefahr für Mitreisende sein, wenn er mit dem Coronavirus infiziert ist, sagt Maria Cruz, die am Staatlichen Institut für Umweltfragen in Madrid forscht. Es gibt einen Zusammenhang zwischen der Sprechlautstärke und der Anzahl der Partikel, die dabei aus dem Mund geschleudert werden. Wer schreit, stößt 50 Mal mehr Teilchen aus als Menschen, die schweigen. Was folgt daraus also, fragt der Pendler, dass wir gar nicht mehr sprechen sollen in der Metro? Das fände er eine ziemliche Zumutung. Denn die allermeisten Spanier lieben es, sich laut zu unterhalten, am besten in großen Gruppen. Jeder fällt dem anderen dann ins Wort und muss ihn übertönen. Doch genau das ist jetzt in Zeiten von Corona eher weniger zu empfehlen, sei es in der Kneipe nebenan oder in der Metro. Forscherin Maria Cruz stellt klar, in der Metro zu schweigen ersetzt nicht die bisherigen Regeln, die in öffentlichen Verkehrsmitteln gelten. Es ist eine zusätzliche Maßnahme. Wir müssen weiterhin Masken tragen, und zwar korrekt über Mund und Nase. Und der Abstand zu anderen bleibt ebenfalls wichtig. Wobei gerade der in vollen Bussen und Bahnen bekanntlich kaum einzuhalten ist. Zurück auf den Metro-Bahnsteig. Nicht nur durch lautes Sprechen werden mehr Partikel aus dem Mund ausgestoßen, auch durch lautes Singen. Dieser Musiker, der im Eingangsbereich einer Metrostation sitzt, sagt, ich singe nicht besonders laut, eher auf normalem Niveau. Die Leute sollen mich ja verstehen und ich will meine Songs bestmöglich interpretieren. Vielleicht eine Sache des Feintunings. Leiserer Gesang, dafür ein weiter aufgedrehter Mikrofonverstärker. So oder so. Die Metro Madrid wird auch künftig kein Ort der Ruhe sein.
In Spanien demnächst nur noch schweigend, wie sich Forscher den Aufenthalt in öffentlichen Verkehrsmitteln wünschen. Sie sind klein, scheu und bedroht. Schuppentiere, wegen ihres Aussehens auch Tannenzapfentiere oder Pangolins genannt. Auf der Suche nach dem Ursprung der Corona-Pandemie gerieten sie in den internationalen Fokus. Neben Fledermäusen könnten sie das Virus auf den Menschen übertragen haben, so eine Theorie. Asiatische Staaten wie China, in denen die Schuppen der Tiere für traditionelle Medizin genutzt werden, verhängten daraufhin ein weitgehendes Handelsverbot. Artenschützer hoffen nun, dass sich dies auch positiv auf die bedrohten Populationen auf dem afrikanischen Kontinent auswirkt. Mit aufwendigen Auswilderungsprogrammen sollen die Tiere dort vor dem Aussterben bewahrt werden. Leonie March hat eines dieser Projekte in Südafrika besucht.
In der Holzkiste ist schon Bewegung, als Simon Naylor spät nachmittags vorsichtig den Deckel anhebt. Zwei Knopfaugen blicken ihn kurz an, dann rollt sich das Schuppentier wie eine Kugel zusammen. Ein Schutzinstinkt, der gegen Raubtiere wirksam ist, nicht aber gegen Wilderer, die sie einfach aufheben und in den Rucksack stecken können. Pangolins sind einfach zu fangen und gelten auch deshalb als die meistgeschmuggelten Säugetiere der Welt. Dieses Männchen konnte jedoch entkommen. Es wurde in der Stadt Giani auf der Straße gefunden, glücklicherweise Artenschützern übergeben und auf den Namen Gia getauft. Jetzt wird der Impinda Private Game Reserve auf ein zweites Leben in freier Wildbahn vorbereitet, erzählt Naylor, Conservation Manager des Schutzgebiets.
It is a first of its kind for a number of reasons. One is
dieses Projekt ist in vielerlei Hinsicht eine Premiere. Zum einen siedeln wir hier gerettete Tiere wie Gia wieder in einer Region an, in der sie seit Jahrzehnten als ausgestorben gelten. Zum anderen ist es uns bereits gelungen, ein Junges von Hand aufzuziehen und wieder auszuwildern. Das ist nie zuvor geglückt. Let's go.
Naylor hebt das urtümliche, mit harten Hornschuppen bedeckte Tier aus der Holzkiste, die momentan noch als Ersatzbau dient. Normalerweise verschlafen Pangolins den Tag in Erdhöhlen, bevor sie sich abends auf die Futtersuche begeben. Dabei ernähren sie sich ausschließlich von Ameisen und Termiten, deren Larven und Eiern, fügt seine Kollegin Charlie de Vos hinzu.
Es ist interessant zu sehen, dass jedes Individuum andere Arten von Ameisen mag. Wir müssen also nicht nur dafür sorgen, dass sie überhaupt essen, sondern auch auf ihre individuellen Vorlieben achten, um ein geeignetes Revier auszuwählen.
Noch ist Gia jedoch zu geschwächt, um wieder in die freie Wildbahn entlassen zu werden, sagt Naylor, während er das Schuppentier behutsam in eine Tragetasche legt und eine Hängewaage daran befestigt.
9985.
Ja. Knapp 10 Kilo zeigt die Waage. Zu wenig stellen Naylor und de Vos fest. Das tägliche Wiegen ist wichtig, um den Gesundheitszustand einzuschätzen und Teil des detaillierten Auswilderungsplans der African Pangolin Working Group, die Projekte wie dieses koordiniert. Zoologieprofessor Ray Jansen hat die Artenschutzorganisation gegründet. 4 der 8 Schuppentierarten weltweit leben in Afrika, erzählt er.
If we look at, you know, Central African countries such as Uganda and then the DRC and then West African countries.
In zentral- und westafrikanischen Ländern werden die Schuppen in großem Stil gehandelt. Im letzten Jahr sind 97 Tonnen beschlagnahmt worden, die in erster Linie für asiatische Märkte bestimmt waren. Dafür mussten über 150.000 Tiere sterben. Im Süden Afrikas wird dagegen überwiegend mit lebenden Tieren gehandelt. Sie werden unter furchtbaren Bedingungen gehalten. Viele überleben das nicht, auch weil sie in Gefangenschaft nicht fressen. Man muss buchstäblich draußen mit ihnen spazieren gehen, damit sie sich ihre Nahrung selbst suchen können.
Das gehört auch zur täglichen Routine in Pinda. Im Abendrot gehen Naylor und de Vos durch das lange Gras einer weiten Ebene. Ein paar Meter vor ihnen sucht das Schuppentier sein Abendessen, schnüffelt an Termitenhügeln, gräbt ein wenig, leckt mit seiner langen Zunge ein paar Larven aus dem Bau. Stundenlang geht das so, jeden Abend, damit das Tier wieder zu Kräften kommt und seine neue Heimat erkunden kann. Und die Arbeit endet nicht mit der Auswilderung. Mindestens 2 Jahre lang werden die Tiere per Funk- und Satellitenempfänger überwacht. Die Hoffnung, dass die Art so vor dem Aussterben bewahrt werden kann, wird nun auch durch ein weitgehendes Handelsverbot in China genährt, so Ray Jansen. Nur 8 patentierte Arzneien sind bislang davon ausgenommen.
Das ist ein riesiger und beispielloser Schritt in die richtige Richtung. Wenn China in der nächsten Zeit tatsächlich alle medizinischen Pangolin-Produkte verbieten würde, könnten sich die Populationen so erholen, dass sie nicht mehr akut vom Aussterben bedroht sind. Ich bin da recht optimistisch.
Gute Nachrichten für Schuppentier Gia, das sich nach seinem Abendessen zufrieden wieder in seiner Holzkiste einrollt.
Hoffnung für bedrohte Schuppentiere dank Corona. Aus Südafrika die Reportage von Leonie March.
Deutschlandfunk, Verbrauchertipp.
Restschuldenversicherungen. Sie sollen einspringen, wenn Bankkunden noch ausstehende Kreditraten nicht mehr zahlen können. Zum Beispiel, weil jemand arbeitsunfähig wird oder stirbt. Mehr als 40% der Kreditnehmer schließen eine solche Police ab. Der Schutz ist allerdings nicht selten löchrig und teuer, hat die Stiftung Warentest gerade festgestellt. Details dazu im Verbrauchertipp von Dieter Nürnberger.
Zahlen der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht zeigen, dass Restschuldversicherungen zu rund 80% abgeschlossen werden, weil der Kreditnehmer sich selbst oder auch die Familie absichern möchte. Über die Hälfte der Kunden hatte aber auch den Eindruck, dass sie ohne die Versicherung den Kredit erst gar nicht bekommen hätten. Doch egal, was den Ausschlag gab, Verbraucher vertrauten darauf, dass die Versicherungen im Fall der Fälle auch leisten, sagt Stefanie Pallasch von der Stiftung Warentest.
Das heißt im Todesfall, dass dann natürlich der gesamte noch ausstehende Kredit von der Versicherung bezahlt wird. Im Falle von Arbeitsunfähigkeit oder Arbeitslosigkeit ist die Erwartung, dass die Raten so lange gezahlt werden, solange dieser Zustand anhält.
Doch nicht selten würden die Erwartungen enttäuscht, so die Versicherungsexpertin. Der Grund: Es gibt so einige Ausschlusskriterien, beispielsweise in den Policen, die eine mögliche Arbeitslosigkeit des Kreditnehmers absichern sollen. In der Untersuchung zeigte sich, dass bei einigen Anbietern nur für 12 Monate gezahlt wird. Zudem:
Man muss zum Beispiel eine bestimmte Zeit beim gleichen Arbeitgeber beschäftigt sein. Und bei Aufhebungsverträgen ist es so, dass einige Versicherer sagen, sie zahlen dann nicht, weil dann ist man ja in Anführungsstrichen freiwillig arbeitslos. Einige sagen aber, was wir positiv bewertet haben, wenn du einen Aufhebungsvertrag schließt, um eine Kündigung abzuwenden, dann zahlen wir selbstverständlich. Es gibt Voraussetzungen, wo man darauf achten muss.
Die meisten Banken arbeiten in der Regel nur mit einem Versicherungsanbieter zusammen. Der Kunde muss entscheiden, welche Risiken er bei einer Restschuldversicherung absichern will. Die meisten mangelhaften Bewertungen gab es im Bereich der Arbeitsunfähigkeit. Warentesterin Stefanie Pallasch.
Wir haben bei 15 von 25 Banken immerhin eine Klausel gefunden, wo drin steht, dass der Versicherer erst zahlt, wenn die versicherte Person ihre bisherige oder eine andere Tätigkeit nicht mehr ausüben kann, beziehungsweise wenn die versicherte Person außerstande ist, allgemein eine berufliche Tätigkeit auszuüben.
In der Fachsprache heißt das abstrakte Verweisung und es gibt bereits Gerichtsentscheidungen, dass diese Regelung Verbraucher unangemessen benachteilige. Vor allem im Bereich Arbeitslosigkeit und Arbeitsunfähigkeit hatten viele Restschuldversicherungen also Lücken. Besser sieht es lediglich beim Todesfallschutz aus. Hier wird meist gezahlt. Ausnahmen Selbstmord oder in manchen Fällen eine Vorerkrankung, die zum Tod geführt hat. Den oft schlechten Schutz der Kreditraten müssten die Verbraucher sogar mit deutlich dreistelligen Jahresbeträgen recht teuer bezahlen, so die Stiftung Warentest. Bei Vertragsabschluss sollte das Kleingedruckte auf jeden Fall studiert werden, so Stefanie Pallasch. Und immerhin gab es auch einige gut bewertete Restschuldversicherungen.
Im Bereich der Arbeitsunfähigkeit haben wir insgesamt 5 Banken gefunden, die ein sehr gutes bzw. ein gutes Ergebnis bei den Bedingungen hatten. Sehr gut waren die Bedingungen der Santander Bank und der SWK Bank und gut waren die Bedingungen der DKB, der Postbank und der SKG.
Und noch ein wichtiger Hinweis: Kreditnehmer haben das Recht, den bei der Bank abgeschlossenen Vertrag über eine Restschuldversicherung kurz nach Abschluss zu widerrufen oder auch später zu kündigen. Der Kreditvertrag selbst bleibe davon unberührt.
Der Verbrauchertipp von Dieter Nürnberger. Verbraucherschützer in Deutschland haben vor dubiosen Streaming-Portalen gewarnt, die vermeintlich Kinofilme und Fernsehserien anbieten. Die Internetanwender würden mit falschen Versprechungen auf Fake-Portale gelockt und dann mit hohen Rechnungen für angeblich zustande gekommene Abonnementverträge unter Druck gesetzt. In der Regel werben die betrügerischen Streaming-Portale mit einem 5-tägigen kostenlosen Testabo. Um das nutzen zu können, müssen die Verbraucher sich registrieren und dabei neben ihren Adressdaten eine E-Mail-Adresse und eine Telefonnummer angeben. Sie können sich jedoch auf den Webseiten entweder nicht erfolgreich registrieren oder nach der Registrierung keine Filme oder Serien streamen. Trotzdem erhalten Sie eine E-Mail, in der die Kosten für ein angeblich abgeschlossenes Jahresabo in Rechnung gestellt werden. Man sollte den Vorgang auf jeden Fall bei der Polizei anzeigen, sagt Jennifer Kaiser von der Verbraucherzentrale Rheinland-Pfalz. Gibt es einen anderen Blick auf die Brexit-Gespräche nach dem Wahlsieg von Joe Biden? Das beleuchtet gleich Christoph Heinemann. Und mit diesem Hinweis geht Umwelt und Verbraucher zu Ende. Ich bin Susanne Kuhlmann und wünsche Ihnen noch einen angenehmen Tag.